Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag.
Als Surkamp starb, schrieb Hesse mir einen Brief. Und da sagt er, Sie haben einen sehr schönen Beruf, aber dieser Beruf hat Gefahren. Ein Verleger muss mit der Zeit gehen, aber er darf den Moden der Zeit nicht verfallen. Im Anpassen und kritischen Widerstehen vollzieht sich die Funktion eines Verlegers.
Siegfried Unseld wäre in diesem Jahr 100 geworden, der Verleger des Surkamp Verlags. 100 seiner über 50.000 Briefe wird der Verlag daher als Buch veröffentlichen. Unselds berühmte Villa in Frankfurt, Treffpunkt von Literaten und Intellektuellen, wird er verkaufen. Siegfried Unseld war nicht allein Verleger, vielleicht der bedeutendste der Nachkriegszeit. Er war Urheber der Surkamp-Kultur, die Teil der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland wurde. Das Literaturmuseum der Moderne in Marbach widmet ihm nun eine Ausstellung. Eines unserer Themen heute. Außerdem Ramses als Antiken-Event in Köln, Theater über Erinnerung in Europa und die Bilder von Donald Trump nach dem Attentat. Ein Foto ragt unter den Dutzenden, wahrscheinlich Hunderten von Fotos heraus, die Fotografen nach dem Attentat auf Donald Trump machten. Das ist ein Foto, das Pulitzer-Preisträger Evan Wutschie nach dem Attentat gemacht hat. Es hat sich durchgesetzt, bis auf die Titelblätter und auf T-Shirts. Ich habe vor der Sendung mit Charlotte Klonk gesprochen, Professorin für Kunst und neue Medien an der Humboldt-Universität, und sie gefragt, ob es unser kollektives Bildgedächtnis ist, das hier weitgehend unbemerkt eine Auswahl trifft und genau dieses Bild auswählt, das Trump zeigt, wie er die Faust in den Himmel rückt.
Also Bilder, die sich durchsetzen, das sind die Bilder meistens, die schon am Tag der Ereignisse oder danach von vielen Medien aufgegriffen werden, wie in diesem Fall jetzt dieses Bild von Evan Wutschie. Die zeichnen sich meistens dadurch aus, dass sie nicht etwas zeigen, was vielleicht nicht andere Bilder auch zeigen, aber dass sie es so zeigen, so formal verdichtet und gleichzeitig mit einer inhaltlich so, dass es Assoziationen erweckt, dass wir in unserem Bildgedächtnis andere Bilder aufrufen. Und in dieser Verdichtung, da passiert dann das, was jetzt auch passiert ist, das nehmen sofort viele Medien auf und dann werden solche Bilder auch ikonisch.
Das ist ein Bild, das zeigt uns eine in den Himmel gereckte Faust, darunter ein blutverschmiertes Gesicht, ein strahlend weißes Hemd, eingefasst von dunkelblauem Stoff, also natürlich von dem Anzug von Donald Trump, aber man muss ja eigentlich noch die Agentinnen und Agenten des Secret Service dazunehmen. Das ist also eine etwas unklare, dunkelblaue Gemengelage, könnte man sagen. Woran denken Sie, wenn Sie dieses Foto sehen?
Also was ihm gelungen ist, Wutschie, ist, bei ihm ist das Bild abgeschnitten, andere zeigen noch mehr. Und in diesem Abschneiden schafft er es, maximal so eine Dreieckswirkung zu erzielen. Also auf der linken Seite geht er von links unten nach rechts oben offensichtlich die Fahnenstange noch hoch. Da liegt noch ein Personenschützer geradezu parallel mit dran. An der oberen Spitze ist Trumps Faust und es geht dann fast bildmittig wieder runter mit der amerikanischen Flagge, den Stars and Stripes, die ja die Farben Rot-Weiß-Blau hat. Und diese Farben Rot-Weiß-Blau wiederholen sich, das ist natürlich reiner Zufall, aber es ist hier schön verdichtet, in den Anzügen von Trump, den Personenschützern, dem weißen Hemd. Und dann kommt jetzt dazu, dass Blut vom Ohr schon runtergelaufen ist und es geradezu diese roten Streifen nachbildet, die ja auch an der Fahne sind, vom Ohr zum Mund, Trumps Gesicht. Die Dreiecksfigur ist einfach wahrscheinlich die aussagekräftigste Figur, die vielfach schon in der Kunstgeschichte in Momenten von heroischem Auftreten verwendet wurde.
Also das Bild ist teilinszeniert, könnte man sagen, obwohl einfach ein linear ablaufendes Geschehen hier sozusagen in Sekundenbruchteile zerlegt wird beim Fotografieren. Also wir einen ganz winzigen Ausschnitt haben, der im nächsten Augenblick schon wieder ganz anders aussieht, hat Evan Wutschie doch gestaltet, indem er halt den Fokus gerichtet hat und das Bild beschnitten hat, also es konzentriert hat sozusagen auch. Das Foto erinnert ja an einiges, könnte man sagen. Also die Flagge im Hintergrund, an ein sehr berühmtes Foto, das tatsächlich nachträglich inszeniert wurde, wo amerikanische Soldaten auf der japanischen Insel Iwo Jima eine amerikanische Flagge hissen. Eine Ikone, muss man sagen, millionenfach reproduziert des amerikanischen Patriotismus. Wir denken aber vielleicht auch an George Washington, der den Delaware überschreitet und so ähnlich wie Trump hier in einer dunkelblauen Gemengelage sich befindet, auch von ganz vielen Menschen Mänteln, denn es ist Winter, umgeben ist. Man könnte aber fast auch an christliche Beweinungsszenen denken, wenn man die Agentin sieht, die fast wie trauernd die Arme schützend um Trump legt. Also das historische Bildgedächtnis wird hier in vielfacher Weise angesprochen.
Seit die Historienmalerei zeitgenössische Szenen aufgegriffen hat im 18. Jahrhundert, denken auch das für die Amerikaner nicht unwichtig, ist vor allen Dingen in England berühmt geworden. Der amerikanische Maler Benjamin West hat den Tod des General Wolfe gemalt. Das ist so direkt angelehnt im Moment, er stirbt auf dem Schlachtfeld, als im Moment des Sieges seiner Truppen. Das ist so angelehnt und hat seine Wirkung entwickelt, weil es tatsächlich so eine Kreuzabnahme, so eine Beweinungsszene war. Das ist so ein umgedrehtes Dreieck. Washington überquert den Delaware, ist auch ein umgedrehtes Dreieck. Am ehesten kommt hier wahrscheinlich, also diese Beweinungsszenen werden, und das ist natürlich das Normale, dass der Heldentod, jetzt ist es hier ja auch nur ein Attentat, was zum Glück keine schweren Verletzungen bei Trump verursacht hat, der wird meistens so als, ja, als Abnehmen vom Kreuz, als Beweinungsszene dargestellt. Und da gibt es dann nochmal so ein göttliches Aufheben in dieser Ikonografie. Und hier ist aber im Grunde das Gegenteil dargestellt. Hier wird eher aufgerufen, die Protestszenen, wo ein Anführer, eine Anführerin, das geht zum Beispiel auch auf das berühmte Bild von Delacroix, die Freiheit für das Volk zurück. Also mit einer Geste sozusagen die Anführungsgeste gibt und alle folgen. Die Faust selber hat nochmal eine ganz reiche Tradition, natürlich in den Plakaten der 20er Jahre auf rechter wie linker, also kommunistischer wie nationalsozialistischer Seite.
Bis zur Black Power Bewegung.
Und dann natürlich bis zur Black Power Bewegung. Also es ist eine Protestgeste. Das heißt, inszeniert sich instinktiv, und das ist das Erstaunliche, instinktiv im Moment des größten Schreckens ist bei Trump alles sofort aktiv, dass seine Rolle, die ist, die er eigentlich im Grunde seine einzige Rolle, die er richtig spielen kann, und die greift sofort. Er inszeniert sich als der Anführer eines Volkes, das seine Rechte zurückhaben will. Und das bringt die Geste zum Ausdruck und wird hier natürlich aufgehoben in dieses Dreieck. Das Dreieck ist sowohl eine dynamische Figur, hier auch durch die Fahne, nochmal durch die Linien, und durch die Faust auch nochmal dynamisiert. Und das macht die Kraft dieses Bildes aus.
Komposition und historische Bezüge. Die Bildwissenschaftlerin Charlotte Klonk über das ikonische Bild des verletzten Donald Trump von Pulitzer-Preisträger Evan Wucci und die Tradition des Historienbildes. 35 Jahre alt war Siegfried Unseld, als er 1959 den Verlag von Peter Suhrkamp übernommen hat. Den Suhrkamp-Verlag machte Unseld zu einem der bedeutendsten Verlage der Bundesrepublik. In diesem Jahr würde der Ausnahmeverleger 100 Jahre alt, und das Literaturmuseum der Moderne in Marbach erzählt in einer Ausstellung konzentriert, was Unseld und seine Arbeit als Verleger ausgemacht hat. Vor allem entlang der Korrespondenz. Die liegt in Marbach. Im Deutschen Literaturarchiv nämlich wird seit 2010 das Siegfried-Unseld-Archiv erschlossen und erforscht. Christian Gampert war in Marbach.
Siegfried Unseld wusste sehr früh, was er wollte. Dem jugendlichen Kriegsheimkehrer waren durch Hermann Hesse-Lektüren die emanzipatorischen Möglichkeiten von Literatur aufgegangen. Nach einer Lehre als Verlagsbuchhändler und dem Germanistikstudium in Tübingen bewarb er sich per Brief, er ist ausgestellt, bei Peter Suhrkamp. Übrigens auf Empfehlung von Hermann Hesse, den Unseld auf seiner Hochzeitsreise 1951 im Tessin besucht hatte. Heute klingt das alles etwas weltfern, ein Märchen aus den Kindertagen der Bundesrepublik. Man bewirbt sich ins Blaue und wird genommen. Der von seiner KZ-Haft geschwächte Peter Suhrkamp erkannte sehr bald auch die ökonomischen Fähigkeiten des jungen Mannes, der Prokura erhielt und im Frühjahr 1959 nach Suhrkamps frühem Tod Alleingesellschafter des Verlags wurde. Was der damals 35-jährige Siegfried Unseld dann daraus machte, ist nun in Marbach in Auszügen zu sehen. Es ist eine intellektuelle Erfolgsgeschichte durch Clanbildung. Denn Unseld band schon früh Mitarbeiter wie Hans Magnus Enzensberger, Martin Walser oder Wolfgang Hildesheimer an den Verlag. Nicht nur als Autoren, sondern auch als Berater, Lektoren, Programmgestalter. Neben und mit der Studentenbewegung gab es ab Ende der 1960er Jahre die Suhrkamp-Kultur.
Es gibt sicher diesen Aufbau und die Pflege eines Netzwerks, wo verdammt gute Leute dabei waren. Enzensberger ist sicher der quirligste und der bekannteste darunter. Und das bezieht sich eben nicht nur auf die Belletristik, sondern genauso natürlich auf das wissenschaftliche Programm. Da gab es dann natürlich wunderbare Figuren wie Theodor Adorno oder Herbert Marcuse,
sagt Kurator Jan Bürger. In Marbach ist Siegfried Unselts Schreibtisch zentrales Exponat, an dem der manische Briefeschreiber daheim in der Frankfurter Klettenbergstraße arbeitete. Ein rührendes Zeugnis lebenslanger Arbeitswut und alter Technologie. Auf dem Tisch Ablagemappen und Diktiergeräte, daneben unter einer Haube Nippeskram. Unselt liebte Miniaturelefanten. Ohne Dickhäutigkeit und ja einen gewissen Machismo wäre Unselts Alleinherrschertum nicht möglich gewesen. Andererseits wusste er um seine Grenzen und holte sich Rat. Und nicht nur Bücher wollte er machen, sondern Autoren. Wer ihn einmal überzeugt hatte, den begleitete er durch jahrelange Schreibblockaden wie Uwe Jonsson. Er ertrug Erpressungsversuche wie die von Thomas Bernhard oder harsche Kritik wie die von Max Frisch, der ihm vorwarf, er wolle aus dem Verlag eine Art Supermarkt machen. Die ausgestellten Briefe dagegen dokumentieren, dass Unselt höflich, vertraut, werbend mit seinen Autoren umging und sich als eine Art Geburtshelfer der Literatur verstand.
Bei allem Erfolg und bei allem, was Unselt gemacht hat, hatte er immer das Ideal und auch die Leidenschaft und einfach die Freude, denjenigen, die die Kreativität leben, den Autorinnen und Autoren, zu dienen.
Es passen viele Widersprüche in dieses Leben. Hatte der Verlag viel Geld verdient, leistete Unselt sich eine Robert Walser Gesamtausgabe. Er war bekennender Jaguarfahrer, was ihn bei der studierenden Jugend nicht beliebt machte. Unselt aber bekam alles unter einen Hut. Sein größter Coup war die Einstellung des genialen Buchdesigners Willi Fleckhaus, der der Edition Suhrkamp die wechselnden bunten Farben verpasste. Stellte eine Buchhandlung die Werke nicht korrekt auf, so intervenierte Unselt persönlich, bis sie wieder nach Spektralfarben geordnet dastanden. Die ausgestellten Fotos aus seinem Arbeitszimmer, aber auch seine Produktionsbibliothek verraten, dass Unselt sich weitaus mehr um die internationale und auch jüdische Literatur bemühte als bekannt. Nach der deutschen Einheit holte er Autoren wie Barbara Köhler und Durst Grünbein in den Verlag. Die digitale Ära war dann nicht mehr seine. Mit Unselts Tod 2002 begann ein völlig neues Suhrkamp-Kapitel. Aber man staunt, was im Zeitalter des aufgeklärten Patriarchats alles möglich war. Unselt war dessen vornehmster Vertreter.
Christian Gampert über die Ausstellung Siegfried Unselt, der Verleger, ein Porträt in Briefen im Literaturmuseum der Moderne in Marbach. Erinnerungskultur ist politisch und daher auch Streitpunkt der politischen Kräfte. Rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien versuchen in vielen Ländern der EU andere Erzählungen der nationalen Geschichte zu etablieren, verfälschte, idealisierte Geschichten. Die Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft will jungen Menschen ein umfassendes Bild vom Faschismus der Vergangenheit vermitteln und fördert deswegen drei Theaterinszenierungen zur Erinnerungskultur aus Berlin, Madrid und Thessaloniki. Jetzt sind sie beim Europäischen Jugendtheaterfestival in Madrid zum ersten Mal gemeinsam gezeigt worden. Was kann Deutschland von den Kulturkämpfen in Spanien und Griechenland lernen, hat sich Barbara Behrendt bei ihrem Besuch gefragt.
Vor dem Teatro della Abadia liegen sich nach der Aufführung der Berliner Schaubühne junge Menschen weinend in den Armen. Die Inszenierung Postkarten aus dem Osten über die Ukraine hat sie schwer mitgenommen. Rauf aus Frankreich zu Gast beim Festival erklärt, weshalb.
During the show they were thinking like this could be our home.
Sie spürten, das könnte unser Haus sein, das zerbombt wird. Kiew könnte Paris sein. Vom einen Tag auf den anderen kann sich das Leben schlagartig ändern. Die Inszenierung, die in Berlin schon Premiere gefeiert hat, zeigt vier FreundInnen bei einem Abendessen in der deutschen Hauptstadt. Zwei kommen aus der Ukraine, zwei aus Deutschland. Sie streiten sich über Verantwortung im Krieg, über Waffenlieferungen, aber auch über die Kollaboration der Ukraine mit Nazi-Deutschland damals. Ein Thema, das Putin bekanntlich als Rechtfertigung für seinen Vernichtungsfeldzug instrumentalisiert. Daher ist es in der Ukraine ein Tabu. Der Schwerpunkt Erinnerungskultur beim diesjährigen Jugendtheaterfestival For With By in Madrid will jedoch gerade solche unbequemen Fragen stellen. Martin Waldes-Stauber, Dramaturg an der Schaubühne, hat den Schwerpunkt initiiert. Produziert wurden dafür Stücke in Berlin, Madrid und Thessaloniki.
Es war klar, dass dieses Thema sehr unangenehm werden würde. Und es war klar, wir müssen selber über die Themen sprechen. Wir dürfen nicht warten, bis andere Propaganda machen, sondern wir müssen über die historischen Tatsachen selber sprechen und sie einordnen.
Auch Paco Gámez verhandelt in seinem Stück über den spanischen Bürgerkrieg ein unangenehmes Thema. Neben den zahlreicheren Gräueltaten der spanischen, deutschen und italienischen Faschisten adressiert er die Verbrechen der Antifaschisten zu Francos Zeit. Sein Stück Lagunas y Niebla, also Blackouts und Nebel, beruht auf Workshops mit Jugendlichen, die beweisen, dass sie sich durchaus mit der Vergangenheit in ihren Familien beschäftigen. Auf der Bühne wird daraus ein hochtouriger, komplexer Abend, der berühren kann. Etwa als zwei Schauspielerinnen Alberto Plas Lied Bomben über Madrid singen und dabei auch die Bomben über Kiew und Gaza beklagen, während Picassos Guernica Massakerbild zu sehen ist. Gerade weil der Abend so unterschiedliche Perspektiven auf den Bürgerkrieg wagt, erreicht er eine breite Bevölkerung und wird selbst von der postfaschistischen Partei Vox nicht bekämpft, wie das im harten spanischen Kulturkampf zuletzt häufiger vorgekommen ist. Auch vor dem Teatro della Abadía sind die Vox-AnhängerInnen schon aufmarschiert. Das dritte Stück des Erinnerungsschwerpunkts 96% von Prodromos Cinicores stellt nicht nur die eine oder andere unangenehme Frage, sondern ist von vorne bis hinten unbequem. Es verhandelt den heute noch immer starken Antisemitismus in Thessaloniki. Im Zweiten Weltkrieg haben die Nazis hier fast alle, nämlich 96% der sephardischen Juden, ermordet. Man mag es kaum glauben, was man auf der Bühne hört. Schlendert man an der Uferpromenade in Thessaloniki entlang, so hat das Team recherchiert, geht man auf toten jüdischen Menschen. Denn die Promenade wurde aus Schutt, Steinen und Gebeinen des jüdischen Friedhofs gebaut. Noch erschütternder ist, was Tatjana Liani aus den Workshops zu dieser Produktion mit Jugendlichen berichtet.
We encourage the students to write what they think a Jew is.
Als die Jugendlichen gebeten wurden, frank und frei den Satz zu vervollständigen, ein Jude ist, schrieben sie zum Beispiel, ein Jude ist geizig, ein Jude hat Christus getötet, aus einem Juden soll Seife gemacht werden. Auch wenn die drei Inszenierungen inhaltlich zu viel verhandeln wollen, zeigt dieser Erinnerungsschwerpunkt eindrücklich, dass sich auch der Kulturbetrieb den unangenehmen Fragen der Geschichte stellen muss. Davon ist jedenfalls Martin Waldes-Stauber überzeugt.
Ich glaube, wir müssen von anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren, aber auch politischen Akteuren in Europa lernen, was es heißt, auf eine Gegenseite zu reagieren, die einen Kulturkampf führen möchte und eine Instrumentalisierung der Vergangenheit vornehmen möchte. Das ist sicher eine der wichtigsten Herausforderungen im Umgang mit rechtsextremen Kräften wie der AfD.
Theater für junge Menschen über Erinnerungskultur. An Ramses und andere Pharaonen erinnern wir uns wegen ihrer Pyramiden, der Grabmäler und Monumente, die schon zu Lebzeiten ihr Hohelied gesungen haben. Faszinierend schon die Geschichten der Archäologen von der Entdeckung und Öffnung von Gräbern, den Schätzen und der Gänsehaut dabei. Die Faszination hält sich bis heute. Auch in Museen um die Ecke ist historisches Gold zu sehen und auch wertvolle Artefakte. Aber wenn Blockbuster-Ausstellungen Pharaonisches versprechen, dann weckt das große Aufmerksamkeit. Und um Gold geht's dabei natürlich immer irgendwie auch und nicht nur um das Ausgestellte. Ramses, das Gold der Pharaonen, heißt eine aktuelle Ausstellung in Köln. Cornelia Wegerhoff hat für uns Ramses besucht.
Auch mehr als 3200 Jahre nach seinem Tod ist er noch Kult. Ramses II., genannt der Große.
Yes, Ramses the Great is the King of the Kings.
Ramses der Große ist der König der Könige.
Bestätigt Zahi Hawass. Der renommierte Ägyptologe, ehemals ägyptischer Minister für Altertümer, ist der Kurator der internationalen Wanderausstellung, die im Sommer vergangenen Jahres schon in Paris für Riesenandrang sorgte und zuletzt im australischen Sydney gezeigt wurde.
Ramses II. Hat 66 Jahre lang regiert. Er war aber auch ein großer Feldherr. Er hat die Hethiter geschlagen und dann vor über 3000 Jahren den ersten Friedensvertrag der Welt geschlossen. In jeder Stadt, in jedem Dorf in Ägypten finden Sie bis heute sein Erbe. Die riesigen Tempel, Gräber, Statuen. Und wissen Sie, so eine Ausstellung und deren Einnahmen helfen uns dabei, die antiken Monumente in Ägypten zu erhalten und zu restaurieren.
Mehr als 180 Originalartefakte aus der Blütezeit des alten Ägyptens werden im Kölner Odysseum präsentiert. Statuen, Königsmasken, feinster Goldschmuck. Mithilfe von Virtual Reality kann der Tempel von Abu Simbel in Begleitung der königlichen Gemahlin besichtigt werden.
Herzlich willkommen in Abu Simbel.
Ein unterhaltsames Extra, leider auch auf dem Eintrittsticket. Das absolute Highlight der Ausstellung ist der Zedernholzsarg von Ramses II. Am Kopfende kommt einem eine geschnitzte Kobra entgegen, die Uraeus-Schlange, altägyptische Göttin und Symbol für die Wiedergeburt. Das hölzerne Abbild des Pharaos hält die Arme gekreuzt in der Haltung von Osiris, dem Totengott. Und trotzdem gab es bei der Reise in die Ewigkeit Turbulenzen, erzählt Richard Bussmann, Professor für Ägyptologie an der Universität Köln.
Dieser wunderbare Holzsarg, der hier in der Ausstellung zu sehen ist, das ist, wenn man so will, ein Notsarg. Ramses II. War in einem anderen Sarg und in einem Sarkophag aus Stein bestattet. Reste dieses originalen Sarkophags hat man auch in dem Grab gefunden, ansonsten ist er zerstört. Dieser Sarg wurde verwendet, um die Mumie zu retten vor Grabplünderungen.
Im Notsarg wurde die Mumie vor den Grabräubern versteckt. Jetzt steht er im Kölner Odysseum. Ausgerechnet raunte es vorab im Kölner Kulturbetrieb. Das Odysseum, kein städtisches Museum, wird von der Explorado Group geführt und sorgte bisher mit Blockbuster-Ausstellungen wie Jurassic World oder Harry Potter für Aufsehen. Odysseum-Geschäftsführer Andreas Waschk.
Aber das ist nun mal ein großes Publikumsinteresse letztendlich. Vor 4 Jahren war klar, dass Ramses kommt und seitdem kämpfen wir darum. Im Grunde will das jedes große Museum haben.
Das sind absolute Meisterstücke, die hier zu sehen sind. Ich denke, wir können stolz darauf sein, dass diese Ausstellung nach Köln gekommen ist.
Bilanziert Ägyptologie-Professor Richard Bussmann. Nur Zahi Hawass, der ehemalige Altertümerminister aus Kairo, war bei der Ausstellungseröffnung in Köln nicht zufrieden.
Wir teilen die ägyptischen Altertümer mit der ganzen Welt. Wir haben Deutschland schon eine Menge Artefakte gegeben. Im Gegenzug fragen wir nur nach einem Objekt, das für die Ägypter einmalig ist. Die Büste der Nofretete, die Ägypten einst illegal verlassen hat. Und die wollen wir zurück.
Ramses, das Gold der Pharaonen, eine Ausstellung in Köln. In den Kulturmeldungen mit Karin Fischer geht's nochmal um das Literaturarchiv in Marbach und um Siegfried Unselt.
Ja, denn das ikonische Porträt, das Andy Warhol 7 Jahre vor seinem Tod von Siegfried Unselt machte, konnte dank großzügiger Spenden für Marbach erworben werden. Das Bild ist, wie viele andere, mit dem Kollektiv von Warhols Factory entstanden, in Acryl- und Silkscreen-Ink ausgeführt und durch Fotos, die Verlagschronik und das Tagebuch des Künstlers dokumentiert. Warhol hatte den Verleger 1980 in Frankfurt am Main getroffen und fotografiert. Das Porträt ist überlebensgroß und lebt von Warhols starken Hell-Dunkel-Kontrasten. Gestern Abend hat sich John Neumeier mit einer Ballettgala in der Hamburgischen Staatsoper verabschiedet, nach 51 Jahren als Ballettchef. Das ist kein endgültiger Abschied vom Tanz, denn Neumeier bleibt für ewig Intendant des Bundesjugendballetts, mit dem er dem Nachwuchs ein Sprungbrett und eine tänzerische Heimat geschaffen hat. Als Moderator der Gala kritisierte Neumeier die Pläne seines Nachfolgers Demis Volpi, nach denen das Bundesjugendballett künftig neue Räume beziehen soll.
Dass diese junge Tänzer nicht mehr Teil des Mikrokosmos des Ballettzentrums, ehrlich gesagt, bricht meinen Herzen.
Demis Volpi verspricht dem Bundesjugendballett, größere Räume im Haupthaus zur Verfügung stellen zu wollen. In einer Pressemitteilung spricht man von einer Neuaufstellung, die eine größere Autonomie des Bundesjugendballetts ermögliche. Der große österreichische Staatspreis ist die höchste Auszeichnung der Republik für ein künstlerisch herausragendes Lebenswerk. In diesem Jahr erhält ihn der Architekt Hermann Tschech. Der 87-Jährige wird als direkter Nachfolger von Adolf Loos bezeichnet. Seine Architektur bestäche durch subtile Zurückhaltung, die doch in Wien selbst bleibende Spuren hinterlassen habe. Tschech hat das kleine Café, das Theatercafé oder das Restaurant im Mack gebaut, aber auch Wohnhäuser, eine Fußgängerbrücke im Stadtpark oder Hotelbauten. Auch als Lehrer und Denker hat Tschech Generationen von Architektinnen beeinflusst. Im vergangenen Jahr gestaltete er zusammen mit dem Architekturkollektiv AKT den österreichischen Pavillon auf der Biennale.
Die Kulturmeldung mit Karin Fischer. Vielen Dank. Der Parteitag der Republikaner nach dem Attentat auf Donald Trump, die Debatte um die Grenzkontrollen und die Deutsche Bahn im Sanierungsmodus. Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler.